10 bis 12. Hebräer 6, 10 bis 12. Denn Gott ist nicht ungerecht und vergisst nicht eure Werk und die Liebe, die in seinem Namen erwiesen habt, als ihr den Heiligen dienten, wie ihr es auch jetzt noch tut. Wir wünschen aber, dass jeder Einzelne von euch denselben Eifer zeigt und so seine Hoffnung immer gewisser wird bis zum Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Bis hierher.
Wenn die Zeit vergeht und die Jahre auch, wie wir es gehört haben, und wir leben so miteinander, dann machen wir viele Erfahrungen. Erfahrungen, die uns erfreuen und die uns zusammenschmieden, und auch Erfahrungen, die uns aber auch auseinanderbringen können, leider. Leider. Das Zwischenmenschliche, nicht wahr? Wir haben schon gehört heute Morgen, Gott aber, seine Liebe ändert nicht. Unsere zwischenmenschlichen Erfahrungen, die bringen manchmal so einen Wechsel in unsere Beziehung. Aber die Frage ist an uns gestellt, immer wieder in unserem Wandel mit Gott bis ans Ziel: Wie steht es, Mensch, mit deiner Liebe Gott gegenüber? Wir haben gehört heute Morgen in Johannes 13, Jesus, er liebte sie bis zur Vollendung, seine Jünger. Er liebte sie bis zur Vollendung, bis zum Gipfel. Il mit son comble, le comble à son amour, auf Französisch. Er liebte sie bis zur Vollendung. Das ist Gott. Können wir vielleicht auch uns mal die Frage stellen, wie liebe ich ihn, Gott, heute? Wie steht es mit meiner Liebe zu Gott? Der erste Punkt, wir werden es sehen anhand eines Textes von Jeremia, der Prophet Jeremia. Und dort, im ersten Punkt, werden wir feststellen, es war einmal, dass wir ihn geliebt haben, leider. Wo ist unsere Liebe zu Gott geblieben? Und die Frage stellt Gott seinem Volk in Jeremia. Wo ist eure Liebe geblieben? Gottes Liebe, das wird der zweite Punkt sein, fließt unverändert. Aber wir manchmal sitzen an Zisternen mit Löchern. Gott ist eine Quelle der Liebe. Sie fließt ständig. Und er möchte uns abbringen von unseren Zisternen mit Löchern, weil er ist die lebendige Quelle. Das werden die Punkte sein. Es war einmal, wo ist meine Liebe zu Gott geblieben? Erster Punkt. Zweitens, Gottes Liebe fließt unverändert. Drittens, die Löcher in den Zisternen. Und viertens, Leben an der Quelle. Ich lese dazu Jeremia 2, ab Vers 1, Jeremia 2, Vers 1. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Gott spricht zu Jeremia und Jeremia gibt es weiter. Geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems und sprich, so spricht der Herr. Ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Israel war damals dem Herrn geheiligt, der Erstling seines Ertrages. Alle, die es verzehren wollten, machten sich schuldig. Es kam Unheil über sie, spricht der Herr. Hört das Wort des Herrn, ihr vom Haus Jakob und alle Geschlechter des Hauses Israel. So spricht der Herr. Was haben eure Väter denn Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dass sie sich von mir und sich dem Nichtigen nachgegangen und zunichte geworden sind. Und sie haben nicht gefragt, wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt und uns durch die Wüste geleitet hat, durch ein wildes und zerklüftetes Land, durch ein dürres und totes Land, durch ein Land, da niemand durchwandert und kein Mensch bewohnt. Und ich brachte euch in das fruchtbare Land, damit ihr dessen Früchte und Güter genießt. Und ihr kamt hinein und habt mein Land verunreinigt und mein Erbteil habt ihr zum Greuel gemacht. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Und die mit dem Gesetz umgingen, erkannten mich nicht. Die Hirten fielen von mir ab und die Propheten weissagten durch Baal und liefen denen nach, die nicht helfen konnten, können. Darum will ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Und auch mit euren Kindeskindern will ich rechten. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kittäer und schaut und sendet nach Kedar und erkündigt euch genau und seht, ob es dort so zugeht. Hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die doch nicht einmal Götter sind? Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, werdet schreckensstarr, spricht der Herr. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Gott berief den jungen Jeremia als Propheten, in einer Zeit, wo man in Israel nur solche Prophezeiungen hören wollte, die von Frieden und von Sicherheit sprechen. Das sollte angekündigt werden, Frieden und Sicherheit. Die Wahrheit aber für die nahe Zukunft damals sah ganz anders aus als Frieden und Sicherheit. Die letzten 7 Könige Judas, damals 660 vor Christus bis 580 vor Christus, diese letzten Könige Judas und das Volk sollten sich der Zucht Gottes jetzt fügen und sich ihm neu unterstellen. Und mit der Ankündigung der Wegführung Judas wurde Jeremia schließlich als Landesverräter bezeichnet und ins Gefängnis geworfen. Man wollte diese Botschaft nicht hören. In den Kapitel 1 von Jeremia bis 39 redet Jeremia vor dem Fall Jerusalems. Und in den Kapitel 40 bis 52 redet er nach dem Fall dieser Tempel- und Königsstadt Jerusalem. Und Jeremia wurde dann durch einen rebellierenden Überrest dieses Volkes von Juden aus Juda wurde er zur Flucht mitgenommen, verschleppt bis nach Ägypten. Und in all dieser Empörung der Menschen wider Gott und in dieser Gerichtszeit Gottes leuchtet aber auch das kommende Heil durch den Erlöser auf. Es wird auch angekündigt. Auch in dieser Zeit. Ja, durch ihn, den Erlöser, wird wahrhaftiger Friede, Sicherheit kommen. Jeremia 33, 14, ich zitiere, dort heißt es, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das gute Wort erfüllen werde, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen. Und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen. Mit diesem Namen wird man sie benennen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das ist angesagt. Aber jetzt, zur Zeit Jeremias, eine Zeitklammer. Gott muss mit Widerstand und mit Gericht handeln. Es war einmal. Wo ist mein Volk, sagt Gott, eure Liebe zu mir geblieben? Jeremia 2, Vers 2 erinnert sich Gott an frühere Zeiten, an eine enge Gemeinschaft, die er hatte mit seinem Volk. Und er sagt, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat, Gott stellt fest hier, mit dieser Zuneigung und Liebe eurerseits ist es schon lange zu Ende. Gott fragt, ob ihm etwas vorzuwerfen wäre, dass sie sich von ihm abgewandt haben. Was habe ich euch getan, dass ihr euch von mir abwendet, sagt Gott. Was haben eure Väter denn Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichtigen, den Götzen nachgegangen und zunichte geworden sind selber? Jeremia 2, Vers 5. Und doch war es nie ganz aus zwischen Gott und dem Volk. Nie. Warum? Warum war es nie ganz aus zwischen Gott und diesem Volk? Gott stand zu diesem Volk und steht heute noch dazu. Er führte es aus Ägypten. Das Volk war dem Herrn geheiligt, sagt er, beiseite genommen, reserviert für ihn, dieses Volk. Sie zweifelten an Gottes Führung damals, diese Führung in das Land Kanaan. Sie zweifelten daran, sie brachten das Land in Verruf sogar und murrten wider Gott. Und Gott fragte, wie lange will mich dieses Volk noch verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? 4. Mose 14 steht das. Und doch gab er dieses Volk nicht auf. Er gab es nicht auf. Dann durfte das Volk ihm nachziehen in der Wüste 40 Jahre lang. Zogen sie ihm nach in der Wüste. Und er versorgte sie und er verteidigte sie dort während diesen 40 Jahren. Eine ganze Generation verging in der Wüste. Und schließlich erfüllte sich die Verheißung Gottes. Er führte das Volk in das fruchtbare Land. So lesen wir es hier auch in Jeremia 2, Vers 7. Damit sie dessen Früchte und Güter genießen. Er führte sie hinein. Aber bei dem Einzug in das verheißene Land betont Gott etwas. 5. Mose 9, Vers 7. So sollst du erkennen, dass der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, damit du es in Besitz nimmst. Nein, denn du, sagt Gott, denn du bist ein halsstarriges Volk. Von diesem Volk heißt es in Jeremia 31,3, ein Volk, das dem Schwert entflohen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen, spricht Gott. Von ferne her ist mir der Herr erschienen mit ewiger Liebe. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Unsere Gemeinschaft mit dem Schöpfer, mit Gott, wird sehr deutlich durch die ganze Bibel hindurch mit dem Ehebund zwischen Bräutigam und Braut, Ehemann und Ehefrau verglichen. Und unter der Verantwortung ihres Ehemannes vor Gott lebt die Ehefrau in einer befreienden Geborgenheit. Aber hier spielt die Verpflichtung des Ehemannes eine entscheidende Rolle. Es heißt nämlich, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige. Epheser 5, 25. Gott spricht von einer Verpflichtung. Die Verpflichtung an den Ehemann, die Frau zu lieben wie den eigenen Leib. Epheser 5, 28. Wir sehen hier Ehebund. Ehebund ist Opfer des Ehemannes, Opfer seines Lebens an die Ehefrau, damit sie von Gott gesegnet wird und sich ihrem Ehemann glücklich, vertrauensvoll anschließt. Und wegen der Sünde, die toleriert und unterhalten wird, kommt leider diese Ehegemeinschaft unter den Menschen oft zum Scheitern. Bei Gott aber, auf seiner Seite, bleibt diese hingebende Liebe beständig und perfekt. Aber wo ist unsere Liebe zu ihm geblieben? Wir haben es gesehen, in der Vergangenheit wurde viel Ausharren, viel freudige Hingabe bekundet. Und heute, da stellt nämlich Gott fest, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Offenbarung 2, Vers 4. Welche Liebe, habe ich mich gefragt dann, welche Liebe ist denn diese erste Liebe? Was meint Gott damit? Ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was meint Gott mit dieser ersten Liebe? Wie ist es in einem Ehebund mit dieser ersten Liebe? Ich kann mich gut erinnern an unseren Ältesten von damals. Ich war so 17, Teenie. Und wir saßen da hinten im kleinen Raum und wir hatten Unterricht. Daniel Wenger. Und er sagte uns immer wieder, wenn er von Ehe und von Liebe sprach: Ihr lieben jungen Leute, ich sage euch eines. Eine Ehe unter Gottes Leitung und Führung ist ein Stück Paradies auf Erden. Hat er uns immer wieder Mut gemacht. Und wir haben es immer gesehen auch, weil bis ins hohe Alter saß er ganz nah bei seiner Frau. Ich habe ihn öfters besucht, noch als ich schon in Sargemin war. Und sie waren immer so wie junge Verliebte. Es war so schön zu sehen. Bleibende Gemeinschaft in der Liebe. Erste Liebe. Den Jungverliebten steht noch die ganze Erfahrung des Ehelebens vor. Nicht wahr, Hartwig und Delia? Ihr habt schon begonnen. Ja, das steht noch bevor. Die erste Liebe in der Ehe kann nicht durch Jahre der schönen oder enttäuschenden Erfahrungen beeinflusst sein. Nein, weil ja noch alles bevorsteht. Erste Liebe. Die erste Liebe ist noch unbeeinflusst von allem Guten, aber auch Enttäuschenden, was wir so gemeinsam erleben können. Die erste Liebe beruht nur auf einem Bund. Auf einem Bund, den beide eingehen und sie bestätigen damit, dass sie nun zusammengehören. Auf dem Lebensweg durch die Zeit, bis der leibliche Tod sie scheidet. Auf diesem Weg sind sie jetzt verbunden. Und diese innige Verbundenheit, Zuneigung der Frau zu ihrem Ehemann, wird auch bräutliche Liebe hier genannt in unserem Text. Aber wie kommt es, dass man sich auseinanderlebt, leider? Jeremia 2, Vers 5 ist der Vorwurf Gottes an sein Volk: Ihr habt euch von mir auseinandergelebt. Mit Gott auf Distanz gehen, sich entfernen. Das ist das Wort hier. Ihr habt euch entfernt. Entfernen wird sich die Ehefrau von ihrem Ehemann, wenn sie Erfahrungen und Unzufriedenheit über die Verbundenheit mit ihrem Ehemann stellt. Die Verbundenheit im Ehepaar darf nicht ruhen auf schönen und schlechten Erfahrungen. Sie beruht auf einem Bund, der geschlossen wurde vor Gott. Der diesen Bund erschaffen hat, darauf beruht die Ehe, nicht auf den Erfahrungen, ob sie schön und herrlich seien oder ob sie nicht so schön seien. Wenn diese erfahrungsbedingte Verbindung zum Berg der Unzufriedenheit wird, dann läuft man sehr bald dem Angebot anderer verlockender Beziehungen und Befriedigungen nach. Und so ging es beim Volk Israel. Dann gilt nicht mehr der Bund mit Gott und in Gott, sondern die menschliche Erfahrung und eigene Befriedigung. Im Eheleben des Menschen kann diese Untreue auf beiden Seiten auftreten. Beiden Seiten, bei Mann und Frau. Der zweite Punkt: Gottes Liebe fließt aber unverändert. Wo Gott sich mit dem Bräutigam vergleicht in der Bibel, in seiner Beziehung zum Volk Israel auch, da sagt er: ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. So steht es in Hosea 2. Wir sehen, Gottes Liebe ist unveränderlich. Sie ist ewig. Er sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Jeremia 31. Jeremia soll es bekannt machen. 70 Jahre wird die Gefangenschaft in der Fremde dauern für das Volk Israel. Jeremia 29,10 steht das. 70 Jahre. Aber Gottes Gnade bleibt. Inmitten der Untreue des Volkes und im aufkommenden Gericht verkündigt Gott Jeremia 29,11-14. Hört gut zu, seine Verkündigung inmitten dieser Gerichtszeit. Denn ich weiß, sagt Gott, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Bei Gott liegt das Problem nicht. Seine Treue und Liebe bleiben unverändert. Darum wird er die Untreue und das Weggehen des Menschen, er wird es bestreiten. Er wird es anfechten. Darum will ich weiter mit euch rechten. Contestig. Rechten. Ich will rechten mit euch, spricht der Herr, und euch mit euren und auch mit euren Kindeskindern will ich rechten, sagt Gott. Jeremia 2, Vers 9. Gott behält ein Recht, das Recht. Er behält das Recht, seine Einwände dem Verhalten der Untreue entgegenzustellen. Dieses Recht behält er. Seine Einwände dem Verhalten der Untreue entgegenzustellen. Und Gott will dann zu erkennen geben. So kommt's, wenn ihr noch weiter auf diesem Weg geht. Und so kommst du oder so kommt ihr nicht weiter, sagt Gott. Aber meine Rechte, sagt Gott auch, das stellt er dazu. Aber meine Rechte behält den Sieg und ich werde es herrlich hinausführen. Das Volk saß an Zisternen mit Löchern. Gott sagt, mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Zwei Zielverfehlungen liegen vor. Erstens, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, Jeremia 2,13. Und Gott ist der Schöpfer des Lebens. Alles Leben strömt aus ihm, Quelle des Lebens. Bis zum Abschluss der Offenbarung Gottes sagt Gott, das ist ja der Vers für das Jahr, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst, sagt Gott, Offenbarung 21. Eine Quelle ist fließendes, eine Quelle ist frisches Wasser. Und wo das Wasser fließt, da ist auch Leben. Jesus Christus sagt, ich bin das Leben. Johannes 14,6. Und deshalb heißt es weiter, ganz klar und einfach. Christus ist das Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannes 5,12. Und für das Leben aus Gott, wir merken es, es gibt keinen Ersatz. Es gibt keinen Ersatz für das Leben aus Gott, nur von ihm. Nur in der hergestellten Gemeinschaft mit Gott ist ewiges Leben. Und wenn wir uns mit dem Nichtigen begnügen wollen, dann werden wir selber zunichte, steht hier in unserem Text heute Morgen. Das heißt, wir bleiben in der Trennung von Gott, dem Schöpfer, in der ewigen Trennung von ihm. Es heißt ja in einem Lied, komm doch zur Quelle des Lebens, durstig und müde und matt, komm, denn es ist nicht vergebens. Hier wirst du ruhig und satt. Eile dahin. Warum verziehen? Ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens. Hier ist dein einziges Ziel. Der Mensch braucht diese wiederhergestellte Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Und dies kommt zustande und bleibt erhalten, wo der Mensch kein Entfernen, kein Auseinanderleben mit Gott mehr zulässt oder duldet. Dies ist immer möglich und nur möglich, wo wir Jesu Gemeinschaft suchen. Und wir sind eingeladen, sie immer wieder zu suchen und zu pflegen. Jesus Christus ist Gott, die Quelle des Lebens. Christus lebt. Willst du mit ihm leben? Willst du in dieser Lebensbeziehung und Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben? Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Er ist der lebendige Gott, der uns am physischen Leben erhält und auch das ewige Leben gibt durch sein Werk in Jesus Christus. Die erste Sünde, sie haben die lebendige Quelle verlassen. Die zweite Zielverfehlung, die zweite Sünde, die Gott aufgreift, Zisternen haben sie sich gegraben, löcherige Zisternen, die kein Wasser halten. Um sich Zisternen zu graben, ich habe überlegt, da muss man sich von der Quelle entfernen. Wäre eine Zisterne mit der Quelle verbunden, dann wäre sie selber keine Zisterne mehr. Die Zisterne ist auch kein Brunnen, wo man Grundwasser, fließendes Grundwasser schöpfen kann. Nein, die Zisternen, die waren unterschiedlicher Größe und sie waren geschlossene Hohlräume, Vertiefungen, die man mit Wasser füllte. Heute nennt man das auch Wasserreservoir oder Wassertank. Hier stagniert das Wasser, bis es entweder geschöpft wird, abgepumpt wird oder durch ein Loch oder Löcher absickern wird. Ist die Zisterne löcherig, dann ist es immer wieder aus mit Wasser und der Mensch muss ständig wieder nachfüllen. So ist es, wenn der Mensch von seinem Schöpfer getrennt lebt. Mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht, sagt Gott. Gegen das, was nicht hilft, entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, werdet schreckend starr, spricht der Herr. Und wir sehen, Gott weist darauf hin, wie Götzendiener an ihren Götzen hier gebunden sind. Sei es, er ruft es aus, er sagt, schaut mal nach Kittim darüber, nach Westen, schaut mal in den Osten, nach Kedar. Wechseln diese Heidennationen ihre Götter, die keine Götter sind? Und er weist darauf hin, wie eben diese Menschen an ihre Götter geknechtet sind, im Aberglaube. Und Gott sagt, nur Glaube rettet, macht frei und spendet das ewige Leben. Darum sagt Jesus, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt, sagt Jesus. Wenn wir uns Menschen beobachten, in unserem Leben im Alltag, es ist erstaunlich, wie viel Kapazität, wie viel Weisheit erforschen, erfinden, wie viel Kreativität der Mensch entwickelt und fortwährend Neues herstellt. Es ist einfach beeindruckend. Allein im Bereich vom Wasser, der Wassergebrauch, hat der Mensch enorm viel erfunden und entwickelt. Wir haben fließendes Wasser in der Küche, im Bad, wir duschen. Wir haben warmes und kaltes Wasser. Wir haben Wassermischer und so weiter. Wir haben uns das Leben gemütlich eingerichtet. Das sind die Kapazitäten, die wir haben. Aber was jetzt das Wasser angeht, der Mensch bleibt nach wie vor total abhängig von dem, der den Himmel, die Erde, das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und darum ist es entscheidend, dass wir von uns oder von unserer menschlichen Weisheit, von unseren sogenannten technischen Wundern, von unseren Philosophien, auch von unserer sogenannten Frömmigkeit, von keiner menschlichen Errungenschaft etwas erwarten, was nur Gott allein geben kann. Denn sonst verlassen wir uns auf den Menschen und nicht mehr auf Gott. Wir werden es vielleicht hören, in dem Vortrag wird die Wissenschaft Gott begraben am 9. April. Wissenschaft und schöpferische Technologie, die sich von dem einzigen Gott und Retter entfernen, führen schließlich in Elend und Hoffnungslosigkeit, in das Nichtige. Über dieses Entfernen der Menschen von Gott sollen sich die Himmel entsetzen, sagt Gott. Gott nimmt die Himmel zum Zeugen, hier in Jeremia 2. Wir wissen, es ist Freude im Himmel. Es ist Freude im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut, wenn er zu Gott sich wendet, Lukas 15. Aber es ist trauriges Erschrecken im Himmel, wenn Menschen die Wahrheit kannten, an der Quelle des Lebens waren und sich entfernen. Und dieses Erschrecken im Himmel bewirkt Gottes Rechten. Gott muss Korrektur anwenden mit den Seinen. Wir sind eingeladen, an der Quelle zu bleiben. Gott will Kinder, solche, die aus ihm geboren sind, durch das Bleiben im Vertrauen auf Jesus. Deshalb, weil er sie liebt, er wird sie züchtigen, er wird manchmal anfechten und er wird diese Kinder zur neuen Hinwendung zu ihm einladen, damit sie wachsen und gefestigt werden in der Liebe zu ihm. Hebräer 12 steht das. Wie ein Vater zu seinem Kind. Von den 12 Jüngern Jesu, von den 12 Jüngern, die mit Jesus waren, lebten 11 an der Quelle. Ich würde es mal so sagen. Von den 12 Jüngern lebten 11 an der Quelle, aber einer an löchrigen Zisternen. Und leider blieb er dabei. Judas. Ganz besonders einer der Jünger, aber von Jesus, durfte von seiner löchrigen Zisterne zurück zur Quelle finden. Dies war Petrus. Jesus liebte seine Jünger bis zur Vollendung, heißt es. Bis ans Ende, bis zum Gipfel. An dieser Quelle lebte Judas vorbei. Während Petrus, er hatte Jesus verleugnet, aber er kam und fand wieder zurück zur Quelle. Ihm und uns auch, dir und mir, stellt der Herr Jesus die Frage nach der ersten Liebe. Die Liebe vom Bund der Treue Gottes zu uns. Wie stehst du dazu? Gott hat in Jesus einen Bund gemacht. Und du darfst hineinkommen und bleiben in diesem Bund. Als wir noch Sünder, Gottes Feinde waren, liebte er uns und versöhnte uns mit sich selbst durch den Tod seines Sohnes am Kreuz. Er fragt Petrus und er fragt uns alle, hast du mich lieb? Er darf unsere Antwort erwarten, in welcher wir ihm unsere Liebe dann bekunden. Er darf uns in seine treue Nachfolge rufen. Folge mir nach. Warum? Weil er die Quelle ist. Er ist die Quelle. Die Liebe wird hier ausgegossen, immer wieder, in unsere Herzen durch seinen Heiligen Geist. Was brauchen wir mehr? Wir beten. Danke, o Gott, dass du uns so sehr liebst, so geduldig, so barmherzig. Danke, dass du mit uns auch rechten willst und es tust, dass du uns zurecht bringst, immer wieder. Du hast es in meinem Leben getan, ich danke dir dafür so sehr. und für uns alle, Herr. Ja, du bist unser Vater im Himmel und du hast deine Liebe geoffenbart in Jesus Christus und du hast die Deinen lieb bis ans Ende. Wir danken dir, dass diese Vollendung der Liebe in dir ist, Herr Jesus. Du bist die Quelle und wenn wir auseinandergehen, so wollen wir an dir bleiben, denn du wirst durch deinen Heiligen Geist uns das geben, was wir brauchen. Reinige uns von all dem, was in deinen Augen nichts taugt, wie diese Zisternen, die löchrig sind. Und hilf uns, dass wir in aller Arbeit, in all dem, den Kapazitäten, die du uns gibst, Herr, dass wir solche sein dürfen, die von dir ausgerüstet sind und bleiben, zu einer Arbeit, zu einem Zeugnis in der Welt, das dich verherrlicht und ehrt. Wir danken dir dafür. Amen.